Ja, ist schon krass, wenn man einen Geschäftspartner hat, der fließend Chinesisch spricht. Du sprichst auch ganz gut Englisch und Deutsch kannst du auch. Sag mal, guten Morgen, wie geht's dir?
Niao ma.
Und die Straße, wo du gewohnt hast?
Lungshilu, Hongshalu.
Mega.
Ja.
Das heißt, die Stadt, wo die Studenten wohnen?
Nee, das ist einfach die Straßenecke, wo ich gewohnt habe.
Ja, bei uns heißt der wie Peter-Müller-Platz oder irgendwas, was heißt das? Ja,
wo, also,
wer war in Lungshilu?
Ganz kurz. Wollen wir das drin lassen, dass ich fließend Chinesisch spreche?
Natürlich.
Hola.
Moin.
Moin. Was hatten wir ein Intro eigentlich?
Wie ein Intro?
So irgendwie ein Intro, sowas wie Mosche, Leute.
Du sagst immer Mosche.
Also ich sag wirklich immer Mosche.
Mosche gehabt.
Ja, wir kommen aus Mannheim. Also von daher, ja, Mosche, Leute. Willkommen zum zweiten Podcast und heute auch mit dem hässlichsten
Shirt. Hey, wie versprochen.
Mit dem hässlichsten Shirt Deutschlands.
Ihr müsst mal von hinten sehen, ist noch hässlicher.
Was steht hinten
drauf? Weil ich habe so Glück, das ist XL, ich dachte, da passe ich nie rein.
Was steht hinten drauf?
Presswurst.
Nein, wirklich?
Ein Karma.
Also, es fängt schon wieder so geisteskrank, also wirklich, wobei geisteskrank sagt man nicht mehr, es fängt Ghostes an. Ja, okay,
ja, das versteht man. Meine Menschen, Generation versteht es, ich sage geisteskrank, damit kann ich
nicht anfangen. Nee, das sagt man nicht mehr, tatsächlich. Das ist
sagt man nicht mehr, okay.
Nee, finde ich fair, bei Menschen, die wirklich eine Geisteskrankheit haben, fühlen sich okay, da echt.
Okay, also sagt man ghosted?
Nö, habe ich jetzt einfach gesagt, habe ich erfunden. Also es fängt schon wieder wirr an. Wir haben dabei die Legende, satte Menschen grillen sich kein Steak, nachdem er es angekündigt hat. Carsten Erd ist am Start.
Jawohl, und der Max natürlich, wie immer.
Hola.
Und so. Ich weiß gar nicht, wo sind wir beim letzten Mal eigentlich stehen geblieben.
Es ist viel Zeit vergangen, würde ich sagen.
Wahnsinnig viel Zeit. Die Zeit rennt.
Wir hatten auch witzigerweise, bevor wir diese zweite Folge gedreht haben, haben wir ja auch nochmal andere Folgen gedreht, weil dein T-Shirt nicht.
Sagen?
Ja, das können wir schon so sagen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen der ersten Folge, wo wir One-on-One waren. Und wir wollten ja noch einen zweiten Teil machen, wo wir so ein bisschen mehr erzählen, wie wir so zusammenkamen, was ich so gemacht habe.
Ah, krass. Ja, es hing echt am T-Shirt. Alle Größen, die mir gepasst haben, waren ausverkauft.
Was passen dir für Größen?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwann war ich fast beim Zelt. Also,
ein Schwachsinn.
Ich habe es eben anprobiert. Ich halte jetzt auch die ganze Zeit die Luft an.
Das ist so ein Schwachsinn. Ja. Ich wette mit dir, dass keiner dein Alter richtig erraten würde, der diesen Podcast
hat. Das hat ja mit dem T-Shirt nichts zu tun.
Ja, aber du übertreibst auch
vollkommen. Menschen können Bauch haben.
Ah, du hast nicht wirklich Bauch. Das stimmt. Das stimmt, also wirklich.
Frag's meiner Frau.
Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auf was wollten wir hinaus? Was wollten wir nochmal abfrühstücken? Ne? Wir hatten ja nochmal das Thema, dass wir nochmal darauf eingehen wollen, Fehler, die wir gemacht haben, dass wir nochmal darauf eingehen wollten, wie kamen wir überhaupt darauf, was machen wir überhaupt genau, das haben wir nämlich auch nicht besprochen. Und wir wollten mal grundlegend noch mehr darauf eingehen, wie mein Werdegang so ungefähr ein bisschen war, da auch nochmal die Leute abzuholen, glaube ich. Ne?
Wir waren, glaube ich, stehen geblieben, als du in Amerika ankamst und dieser Drogendealer da den Tisch voller Drogen hatte.
Ja.
Das war echt recht
cool. Und ich dann diese ganzen Drogen genommen habe.
Ja.
Und sie auch.
Das erklärt einiges.
Ja. Und sie auch verkauft habe.
Das habe ich jetzt nicht gehört.
Das ist wieder so ein krankes Reel, dass du dann da aufzeigst, ich habe diese Drogen genommen und die Drogen verkauft. Also Ende wie.
Ja, du
wie
warst jung und brauchtest das Skill.
Nee.
Wie ging es dann weiter? Du warst in Amerika.
Genau, ich war
in Amerika. Du hast keine Drogen genommen, hast doch keine verkauft und bist auch gut wieder rausgekommen. Du hast da studiert.
Richtig, ich habe da studiert. Ein Dreivierteljahr war das. Das war so ein Anhangssemester mit ganzem Semester. Ich glaube, aber ich hatte auch gesagt, dass es ein Stipendium war und dass die Volksbank auch so lieb und nett zu mir war und mich dann da mit nach der Präsentation hingelassen hat. Genau, dann wieder zurück. Dann war ich davor war ich in China, genau, das hatte ich auch erzählt.
Warst du in China? Wo warst du in China?
Shanghai.
Wo war ich auch? Schön.
Hatten wir auch, glaube ich, das Thema, um ehrlich zu sein.
Shanghai hat man nicht.
Aber darin sieht man, und das ist, glaube ich, das ist, doch, Shanghai hatten wir.
Ehrlich?
Und ich glaube, das ist nämlich ein geiles Siegel für diesen Podcast, weil wir nämlich wirklich nicht skripten und weil wir wirklich einfach das labern, wie es halt auf der Zunge so geht.
Wir sollten das aufnehmen, bevor wir den Podcast drehen, das war die lustigste. Du sprichst ja fließend Chinesisch, das wusste ich ja gar nicht. Sag mal, guten Morgen, wie geht's dir?
Niao ma.
Und die Straße, wo du gewohnt hast?
Lungshilu, Hongshalu.
Mega.
Ja.
Das heißt, die Stadt, wo die Studenten wohnen?
Nee, das ist einfach die Straßenecke, wo ich gewohnt habe.
Ja, bei uns heißt der wie Peter-Müller-Platz oder irgendwas, was heißt das? Ja,
wer
war in Lungshilu schon?
Ganz kurz. Wollen wir das drin lassen, dass ich fließend Chinesisch spreche?
Natürlich.
Ich spreche aber nicht fließend Chinesisch.
Ja, doch, das ist ja reicht aber.
Ja.
Nein, aber Nihao war richtig, heißt gut. Ja, Nihao heißt guten Tag. Wir lassen das, 1%, die uns zuhören, verstehen Chinesisch. Lass es drin.
Aber es tatsächlich, Fact-Check. Fact-Check, es ist beides richtig. Es ist beides richtig. Fact-Check,
genau.
Es ist beides,
ja,
richtig.
Ja, es war beides richtig. Es ist, ich habe natürlich gedacht, es kann nicht. Doch. Das lassen wir auch so drin.
Ja, wir lassen jetzt einfach alles drin.
Genau.
Naja, auf jeden Fall.
Was darf man auf Chinesisch auf gar keinen Fall sagen? Ich glaube, man darf kein Messer schenken, das weiß ich. Aber was ist sowas, was man nicht sagen sollte?
Ich habe mal gehört, das ist Tschüssi. Irgendeine Abwandlung von Tschüssi.
Das heißt, du stirbst oder so, gell?
Ich habe das wirklich irgendwann mal aufgeschnappt, dass irgendeine Abwandlung von Tschüssi oder sowas, ja, das ist irgendwie so, geh sterben oder sonst was. Ich weiß aber nicht, ob es auf Japanisch
Don't
war.
Don't say Tschüssi in China.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir verlieren auf jeden Fall definitiv den roten Faden von unserem Podcast schon in den ersten Minuten.
Das ist schon krass, wenn man einen Geschäftspartner hat, der fließend Chinesisch spricht. Du sprichst auch ganz gut Englisch und Deutsch kannst du auch. Also.
Italienisch und Französisch, also den spreche ich ja wirklich.
Wo geht's aber?
Also Italienisch spreche ich tatsächlich.
Wie gut ist dein Französisch?
Gut. Okay.
Kommst du klar?
Ja.
Wenn du in Frankreich bist und sprichst, antworten die auf Französisch oder Englisch?
Die antworten auf Französisch
tatsächlich. Dann kannst du es wirklich. Bei mir sagen sie immer was auf Englisch.
Ja.
Mhm. Mein Englisch ist schlechter als mein Französisch.
Ich glaube tatsächlich, dass einfach mein Akzent sich sehr bemüht anhört. Also so, dass die so checken, dass ich mich freuen würde, dass ich die Sprache richtig spreche und dass ich nicht Croissant sag.
So, ja, weißt du, wie ich meine?
Croissant. Weiß ich nicht, ob das.
Nochmal,
bitte, Franzosen, lass mich in Ruhe. Lass mich gleich in Ruhe, ist mit irgendeinem Franzose jetzt sagen, oh, ist schlechter.
Also ich hole mir immer ein Croissant.
Ich gebe mir aber auf jeden Fall Mühe jetzt. Lange, okay, Rede, kurzer Sinn. Amerika.
Geiles Land.
Amerika, geiles Land, ja. Make America great again. Politisch möchten wir uns davon distanzieren. Aber ja, war eine coole Zeit und dann bin ich ja wieder dann in Deutschland gelandet, ne?
Und was hast du dann gemacht?
Ich war in der Schweiz erstmal, in Lugano.
Ich bin in Deutschland gelandet, was hast du gemacht? Ich war in der Schweiz.
Ja, also Europa, ne? Europa wird
jetzt okay.
Ja, jetzt. Ja. Ich bin in Lugano dann wieder gewesen.
Ja. Daher sprichst du Italienisch.
Tatsächlich, ja. Tatsächlich kommt es daher, weil ich im Tessin, Lugano, ne? Da spricht man wirklich Italienisch. Da habe ich mich davor so einen Monat hingehockt und habe so einen Privatlehrer beschwätzt, dass der mir für einen Hungerslohn Italienisch beibringen. Das hat echt gut geklappt. Und ich komme eigentlich sehr gut zurecht mit dem Italienischen. Genau. Und da hatte ich auch wieder so Excel-Zeug und Quantifizierung und Analyse von so Sales-Channels für Mode, für Gucci und so weiter und so fort gemacht. War cool. Und dann habe ich eigentlich relativ zeitnah, das war auch im Zuge meines Masters, und dann habe ich relativ zeitnah direkt angefangen zu promovieren. Und das Ganze habe ich ja dann bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemacht, wo ich da war damals.
Berufsbegleitend oder
was? Ja, was heißt, nee, eigentlich nicht berufsbegleitend. Also eigentlich ja, aber eigentlich nein, weil, und das wissen viele nicht, normalerweise bist du ja, wenn du promovierst, auch zur Lehre verpflichtet, wenn du an der Uni promovierst. Mhm. Du hast du hast einen Forschungssatz und du hast einen Lehrensatz. Und ich hatte niemals Lust, mich in eine Aula zu stellen oder irgendwas zu referieren oder irgendwas zu dozieren. Und deswegen habe ich gesagt, also habe ich erstmal ganz viel Doktormütter und Doktorväter angeschrieben und habe gesagt, hat jemand Bock auf dieses Thema? Aber ich arbeite gerade bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und mache Risikomanagement da und habe keinen Bock darauf, dass ich lernen muss. Ne? Und ich will einfach nur den Doktor machen und das schön verkürzt. Und dann kam alles zum anderen. Und dann habe ich da einen Anbieter gefunden, der mich da auch mit vermittelt hat und beziehungsweise den Doktorvater da gefunden, der sagte, geile, geile Idee. Mit dem stehe ich heute auch noch in sehr engen Kontakt. Er findet es mega und ich habe so wirklich das Gefühl, es gab eine Zeit vor der Promotion und eine Zeit nach der Promotion, so wirklich auch vom Denkvermögen her. Mhm. Dass ich behaupte, jeder kann promovieren und ich behaupte, jeder schafft auch einen Doktortitel mit der richtigen Guidance. Ja, jetzt werden mich alle Doktoren und Doktorinnen.
Zu, glaube ich.
Ja, was weiß ich, aber alle werden mich jetzt auf einmal anfeinden. Oh, wie kann man und akademisch und so. Mann, scheiß auf akademisch und sonst was, weil, also lange Rede, kurzer Sinn, ein akademischer Doktortitel in einem Feld, wo wirklich neu geforscht wird, ist krass und da habe ich auch meinen Respekt davor. Aber es ist nun mal so, dass 90%, das ist eine Schätzung von mir, aller Doktorarbeiten über bestehende Themen und über eine nicht wirklich hinreichende Empirie erfolgt. Bedeutet wiederum, dass du das Rad nicht neu erfindest. Und das fast nie in der Doktorarbeit. Und deswegen sage ich halt so, okay, es ist einfach ein Titel, aber was viel spannender ist beim Doktor, ist nicht, dass du diese akademische Leistung hinter dich gebracht hast, sondern dass du gelernt hast, anders zu denken. Und das finde ich das Spannende bei einer Promotion. weil ich ganz anders verstehe, also analytisch zu denken, prozessual sich vorzudenken. Klar bin ich ein hibbeliger Typ und bin auch immer schnell und ne?
Merkt man dir aber nicht.
Ja. Ja, ich weiß, ich bin eigentlich die Ruhe. Ich ruhe in mir selbst. Viele wissen ja auch, dass ich Reiki-Meister bin. Und Zen, also du bist tatsächlich, stopp.
Ich bin ja Reiki-Meister.
Er ist wirklich Reiki-Meister. Carsten ist wirklich Reiki-Meister. Das ist
Heilen der Hände.
Er ist wirklich Reiki-Meister. Wie gesagt, die Promotion hat mich auf jeden Fall menschlich so richtig krass vorangebracht, weil du analytisch ganz anders denkst. So diese Systematik, wie du an Dinge herangehst, wie du Informationen beschaffst, wie du Informationen verarbeitest, wie du tiefergehend Informationen auch verarbeiten musst, um an eine Idee zu kommen, wie du Quellenrecherchen anders betreibst, was, also ja, auch wie du Primärquellen und Sekundärquellen unterschiedlich verwendest und so. Das ist schon geil. Und das, also, das muss ich sagen, hands down, das war eine richtig gute.
Wo hast du den Doktor gemacht?
In England.
Cool. Wo in England?
Ja, in Worcester, wo die Worcestershire Sauce herkommt.
Nein. Mhm. Und? Warst du mal dort an der Fabrik?
In der Fabrik leider nicht. Da hätte ich ja nach Amerika fahren müssen, zu Heinz.
Also füllen die nur ab da, oder was?
Ich weiß es nicht, ob die da, also ich glaube, das Rezept kommt daher, aber ich glaube, so der größte Anbieter ist ja Heinz für die Worcestershire Sauce.
Okay. Heißt das Worcestershire Sauce?
Also, genau, wir lüften jetzt das Geheimnis. Die Stadt heißt Worcester, geschrieben Worcester. Worcester, könnte man denken.
Mhm.
Aber dieses Worcestershire kommt daher, weil es Worcestershire geschrieben wird und die Stadt mit C, Chester, heißt Worcester. Genauso wie es nicht Edinburgh heißt und auch nicht Edinburgh, sondern es heißt Edinburgh. Auch so, ja, okay. Es ist wie es ist. Also es tut mir leid.
Was wir heute alles lernen.
Ja, es tut mir leid. Aber das ist halt diese Aussprache da. Also wahrscheinlich wird ein Schotte auch Edinburgh sagen. Keine Ahnung, wie die das sagen. Ich weiß es nicht. Es hört sich auf jeden Fall cooler an, als wie es ich ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist es nicht Edinburgh.
Okay.
So, und genauso ist es nicht Worcestershire-Sauce, sondern Worcestershire-Sauce.
Und das Sauce, Shire, das klingt so wie Monomarch-Sauce.
Sauce.
Wir waren mal bei einem Inder und haben gesagt, nö, das ist Erdbeer-Sauce.
Was? Ja, versteht ihn einer?
Das war wirklich bei einem Inder. Und da haben wir, das werde ich nie vergessen, da haben wir Garnelen-Weißwurst mit Erdbeersauce. Das hat er auf Mannheimerisch. Nur da haben wir Garnelen-Sauce mit.
Aber das ist doch nicht Mannheimerisch, das ist doch.
Nee, das ist doch sächsisch. Aber also meine Kinder, ist jeder Dialekt Mannheimerisch. Dann das ist heute noch der Running Gag, wenn wir irgendwo beim Inder sind, dass wir fragen: Habt ihr auch Erdbeersauce?
Okay.
Es macht keinen Sinn, aber es ist cool.
Muss man dabei gewesen sein, um es witzig
alle
zu
Fälle.
Finden?
Es war sauwitzig.
Okay.
Vor allem die Speisekarte war so geil, da stand dann drauf, ja, keine Ahnung, Chalalalalong, ja, also irgend so ein Gericht, ja. Und dann stand ihr dabei, so, das ist das geilste Streetfood in Bombay. Und das andere war, Hamamamam, ja, ist das Lieblingsessen in Bangalore. Das hilft mir aber alles nicht weiter bei der Auswahl meines Essens. Ich wusste nicht.
Wo ist der Inder?
In Dubai. Ja. Ich wusste.
Ja, toll. Ja. Danke für den Tipp.
Ein Mann wie ich bitte dich.
Ja, ja, fliegen wir kurz. Aber wie heißt das Restaurant?
Brindisi. Heißt nicht, ich habe keine Ahnung. Das heißt irgendwie bringen irgendwas. Ich kann's googeln. Ja.
Naja.
Es ist zumindest im Madinat Hotel, wenn du da ein Ding langfährst, rechts.
Okay.
Grausam. Auf jeden Fall habe ich nicht gewusst, was ich esse. Und dann war irgendeiner am Nachbartisch, so ein Inder, der war halt aus, keine Ahnung, aus Sachsen. Und da hat gesagt, nö, das ist mit Erdbeersauce.
Der hat in Dubai sächsisch mit dir gesprochen.
Aber sowas.
Und war indischer.
Das war, genau, der hat mit dem Kopf gewackelt und hat sächsisch gesprochen.
Oh Gott.
Jetzt filmen soll eine Million Klicks auf YouTube.
Oh
hast
Gott.
Du schon mal einen indischen Sachse gesehen?
Nee, ich nicht tatsächlich.
Ich
tatsächlich nicht. Wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Ich weiß nicht.
Wir waren auf jeden Fall, dass ich genau promoviert hatte und dann, genau, das war ja genau. Eine Frage. Wie haben wir uns kennengelernt? Wie kamen wir überhaupt darauf?
Nicht beim Promovieren.
Nee, wie kamen wir überhaupt darauf, das Ding zu gründen? Wie haben wir uns kennengelernt? Hatten wir das in der letzten Folge, jetzt gucke ich gerade zur Produktion, hatten wir das kennengelernt mit dem Hocker und so und hatten wir auch erklärt, wie wir
familiär verbandelt sind?
Und hatten wir auch erklärt, wie wir darauf kamen, RiceIQ zu gründen?
Was du alles weißt.
Na gut, dann let's go. Dann gehen wir jetzt mal.
Okay.
Ja, alles gut, dann gehen wir jetzt.
Und immer noch lustig.
Immer noch witzig, ja. Wir gehen jetzt mal gedanklich da rein, wie haben wir das Ding überhaupt gegründet und was können wir für Learnings daraus überhaupt mitnehmen und wie können wir den Leuten mitgeben, wie man es überhaupt schaffen kann oder das überhaupt jemals replizieren kann, ein Unternehmen in einem Jahr auf eine dreistellige Millionenbewertung zu pushen? Ich glaube, das ist das, was die Leute hören wollen. Wie schaffe ich es, ein Unternehmen in einem Jahr zumindest mal in die Millionen, Multimillionen, dreistellige
ja,
Millionen.
Ist ja noch krasser. Wir waren ja gerade auf einem IPO-Seminar in der Schweiz. Kann man ja erzählen.
Lass uns das vielleicht danach auffassen, ne? Dass wir es
vielleicht. Du wolltest ein bisschen Teaser aufbauen.
Okay, dann bau den Teaser auf, aber verrat nicht zu viel, bitte.
Oh, das wird jetzt schwierig. Nein, wir waren auf jeden Fall auf einem Seminar in der Schweiz, ja, wo verschiedene Banken gepitcht haben, um zukünftige IPOs vorzubereiten. Und wir waren da eigentlich nur, weil wir gedacht haben, früh übt sich, ja, und so weiter.
Oder beziehungsweise wir wurden als gute Kunden der UBS eingeladen. So rum fing
es an. So rum war es, genau, ja. Und rauskam dann halt, dass wir sind Freitag zurückgekommen aus der Schweiz und hatten Montagabend unseren Call mit den Investmentbankern aus London, die schon mal vorgefühlt haben, ob wir ein IPO machen können und die dann auch nochmal die Bewertung in eine ganz andere Richtung geschoben haben. Und
das wie ist wir jetzt, aber bewertet wurden, sagen wir jetzt nicht.
Das sagen wir nicht, nee.
Wir gehen gleich darauf ein.
Später, in der vierten Folge.
Vielleicht sogar noch diese.
Wir schauen mal, wie die Zeit reicht, was die Produktion sagt. Aber wo waren wir stehen geblieben? Ich schweife ab.
Ja, heute bist du der Reingrätscher, der ich normalerweise bin.
Es hieß, aber ich soll mehr reingrätschen.
Ich liebe es.
Man nennt mich auch die Blutgrätsche.
Tatsächlich, ich fühle mich auch geblutgrätscht. Auf jeden Fall hatten wir es ja gerade gesagt, dass wie wir das Unternehmen überhaupt gegründet haben. Wir hatten letztes Mal ja aufgefasst, ja, ich habe davor schon irgendwelche Sachen gemacht, mach die jetzt aber so nicht mehr. Und du bist ja sowieso Millionär von Haus aus.
Nein, von Haus aus Bettelarm.
Sorry.
Von Haus aus Haus.
Absoluter Schwachsinn, was ich
gesagt habe. Aus meiner Familie recht. Raus.
Von Haus aus auf gar keinen Fall. Von Haus aus bist du eine arme Kirchenmaus, aber bist mit 19 dann in die Richtung der Millionen gewandert, der Kollege. Wir wissen ja bis heute noch nicht, wie groß das Vermögen vom Carsten ist.
Ich auch nicht.
Das ist ein gutes Zeichen. Nichts
dann wissen, weißt du, dass du reich bist.
Das ist tatsächlich so, reich an Emotionen. Ne?
So ist es.
Genau, also ich werde nach einer Gehaltserhöhung fragen. Aber wobei, wir zahlen ja beide mein Gehalt.
Halbe.
Das ist geil, stimmt.
Aber bei dir kommt was an, bei mir nicht.
Ja, das stimmt tatsächlich. Aber
ich habe heute ein Fernsehgeschenk, vielleicht kriege ich was dafür.
100 Zoll.
Mega.
Wir saßen auf jeden Fall da und hatten da über so eine andere Geschichte gequatscht, wie wir anderweitig Business zusammen machen. Dann hast du ja auch in der letzten Folge noch gesagt, ey geil, der Typ ist wie ich, bloß
hübscher und schlauer.
Hübscher und schlauer. I love it.
Das magst du, gell? Ja,
hübscher weiß ich nicht. Hübscher weiß ich nicht. Tatsächlich glaube ich nicht.
Ich würde eher sagen, hübscher als schlauer.
Das ist jetzt fast eine Beleidigung. Das ist jetzt fast eine Beleidigung. Und wir hatten uns überlegt, wie kann man meine Doktorarbeit zu Papier kriegen? Und dann genau alles auch noch so mal grundlegend erzählt, dass dann der Nikolas dazu kam, dass dann das dazu kam, dass man dann alles irgendwie auch noch zu Papier gebracht hat. Also wir saßen dann damals, wir saßen dann halt damals da und wir hatten ja alles aufgegriffen, auch wie die Mitarbeiter jetzt gewachsen sind, dass wir jetzt 40 Leute sind. Wahrscheinlich sind wir in der nächsten Folge, wenn wir sie ausstanden, schon wieder 50, so wie es gerade wächst. Aber RiceyQ, der Name war einfach, weil wir gesagt haben, Risiko und Intelligenz. Risiko, RIS und IQ, Intelligenzquotient.
Er war intelligent und ich bin ins Risiko gegangen. So kommt der Name her.
Genau so war es.
Genau.
So war es tatsächlich und der Name kam auch tatsächlich dann irgendwie so darauf, wir haben gebrainstormt, da haben wir einfach gesagt, Risiko und IQ, RiceyQ, RisIQ, Risik, wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist auch, glaube ich, geil, weil wir lassen es nämlich so.
Wie Datsun.
Genau, wie der Zone, Datsun, DAZN, heißt das der Zone, wir wissen es nicht, wie es heißt.
Heißt das Zone?
Und ich glaube, das ist auch so ein witziger Fakt, dass du so nicht ganz weißt, wie es ausgesprochen wird, dass das vielleicht so in aller Munde ist. Man sagt ja normalerweise eigentlich so alles.
Das ist wie Jeff Bezos, den konnte auch keiner aussprechen.
Echt?
Hast du gewusst, wie der heißt?
Jeff Bezos, ja.
Du bist ja auch schlau. Ja. Ich konnte es nicht aussprechen. Ich habe mal Bezos.
Bezos?
Bezos. Ich glaube, dass auch wirklich Bezos heißt. Der hat sich, das ist wie Worcestershire-Sauce. Der heißt in Wirklichkeit heißt der Bezos.
Ja.
Wie
Erdbeersauce. Ja, Elon Musk. Ich hatte mal gedacht, der heißt Elon Musk.
Auch ein guter Grund.
Elon Musk.
Also ihr merkt schon, Punkt 1, wenn ihr gründet, kranke Namen nehmen. Ja, dieses Anderssein, nicht dieses, keine Ahnung, was man sich merken kann, Amazon, gut, das geht noch. Ja. Aber RiceyQ ist geil, weil es kann alles heißen, jeder spricht es falsch aus, finde ich mega. Und irgendwann wird es so bekannt sein, dass es jeder richtig ausspricht. Und dann weißt du hast es geschafft. So wenn sie dich wirklich mit Herrn Bezos begrüßen, dann weißt du eben.
Ich glaube eh nicht, dass der Name einer Marke in einem B2B-Produkt so sehr von Wichtigkeit ist. Oder so zum Beispiel auch andere Marken in unserem, ich mache jetzt auch keine Werbung, nenne die jetzt auch nicht, aber es ist relativ simpel, einfach auch deutsche Wörter irgendwie verunglimpft. Und also letztendlich ist es ja eigentlich komplett Wurst. Ich meine, Der Name Adidas, klar, er ist jetzt ein Markenname, aber ihr müsst euch mal andersrum überlegen, dass sich einfach einer gedacht hat, ja, vorhin, oder die neue Marke heißt jetzt
aber das kommt ja von seinem Namen.
Ja, genau, deswegen sage ich ja.
Alfred Dassler.
Ist mir schon klar, aber deswegen meine ich ja, dieser Name Adidas ist ja auch irgendwann mal entstanden oder hat sich ja auch einfach mal einer überlegt, das ist jetzt ein Markenname.
Wie hieß die Firma von seinem Bruder?
Puma.
Ist doch komisch, oder? Warum heißt die nicht, keine Ahnung, Hodas, also das ist ja Horst Dassler. Der hat dann Puma. Finde ich irgendwie krank. Der eine Bruder macht Adidasler, der andere macht, ich nenne es Puma. Finde ich irgendwie komisch.
Ja.
Noch nie darüber nachgedacht?
Nee.
Ich finde es komisch. Vielleicht war es ein Puma-Fan.
Ich komme heute zu keinem Punkt, um den zu Ende zu kriegen. Kein einziges. Ich habe vergessen, wo wir jetzt waren.
Wir waren bei RiseIQ, dass das für Intelligenz und Risiko steht.
Ja, genau. RiseIQ, steht für Intelligenz und Risiko. Und dann haben wir einfach wirklich billig. Einfach
ein, du hattest im Prinzip in VBA was programmiert, also in Excel, so ein Riesenapparat. Und dann habe ich gesagt, ey, den zeigen wir mal 2-3 Bankern und wenn die sagen, das ist geil, dann starten wir durch. Und dann haben wir das 2-3 Bankern gezeigt und dann haben die gemeint, wenn ihr das hinkriegt, in eine gescheite Software zu gießen, dann sind wir am Start. Und das haben wir dann gemacht. Und dann bist du losgerannt, hast dir krasse Entwickler gesucht und dann haben wir das ganze Ding in wirklich coole Software gegossen und seitdem läuft's.
Genau, innerhalb von einem Jahr. Und was so ein wirklich ein Learning war, ist, dass das Ursprungsprodukt gar nicht das war, was wir jetzt gerade verkauft haben. Das Ursprungsprodukt war ja mehr eine generische Form von einem Risikomanagementsystem. Und das jetzige Produkt ist ja ganz, ganz spezifisches ESG-Risikomanagement in Form von ICAP-Analyse und so weiter und so fort.
Aber das ist auch so ein Learning, weil das ist fast wie ein Pivot, ja, dass man losrennt mit einer Idee und auf dem Weg zur Umsetzung dann immer wieder feststellt, man kann das noch machen, das noch machen, ja, das noch machen, ohne die Leute jetzt zu langweilen. Wir haben ja gerade unsere Professorverteilung nochmal verändert in ein neues Ding rein, weil es einfach nochmal besser ist. Ja. Und das ist ja auch die Geschwindigkeit, was unser Produkt ausmacht, dass es quasi ständig weiterentwickelt wird, ständig besser gemacht wird. Ja. Das finde ich ziemlich cool.
Und es gehört natürlich eine Menge Glück dazu. Ne, wenn jetzt jemand fragt, also klar, man sagt auch immer das Glück der Tüchtigen, du musst halt alles dafür tun, dass es funktioniert. Und da gab es auch, glaube ich, einen Spruch von Uli Hoeneß, der einfach gesagt hat, das nennst du Glück, wie oft wir mit Bayern Meister wurden. Mhm. Dann guck mal, wer mehr
trainiert. Ich glaube auch, Glück ist was relativ. Du brauchst natürlich Glück in Anführungszeichen im Leben, aber ich glaube fest dran, dass jeder Mensch in seinem Leben einmal eine geile Chance hat. Und der das ergreift und umsetzt, der sagt, da habe ich aber Glück gehabt. Hat er gar nicht, weil er hat einfach die Chance genutzt. Ja, und viele andere, die sind zu feige, zu faul, haben kein Selbstbewusstsein und nutzen die Chance einfach nicht, bin ich mir ganz sicher.
Ja, das ist,
und als wir uns kennengelernt haben, da hätte ich auch sagen können, ey Max, ganz ehrlich, wenn wir, also jetzt mal nicht böse, wer hätte dir da Geld gegeben? Ja?
Niemand, ey.
So, aber du bist so ein geiler Typ und du hast mich so überzeugt, ja, und dann sind wir halt aufeinander getroffen, aber vielleicht hättest du in 1-2 Jahren einen anderen getroffen oder mit einer anderen Idee. Irgendwas hättest du gemacht. Ich glaube, du wärst so oder so in irgendeiner Art und Weise hättest du irgendeine Firma gegründet, weil man hat das ja in sich drin.
Das stimmt, aber was ich hinzufügen wollte...
Die wären natürlich nicht so erfolgreich geworden, aber...
Tatsächlich glaube ich wirklich daran, dass es nie so erfolgreich geworden wäre, wie wir das zusammen machen. Aber zu diesem ethischen Ansatz, den du gerade genannt hast, da will ich tatsächlich was hinzufügen, weil du sagtest, okay, jeder kriegt einmal eine Chance. Ich glaube tatsächlich nicht daran, dass jeder einmal eine Chance kriegt, weil es gibt so viel Elend auf der Welt und wir befinden uns einfach in diesen 5%, also Europa, lass es 10% sein, der privilegierten Menschen. Selbst die Armut in Deutschland ist immer noch mehr privilegiert als in anderen Ländern, die nicht mal Strom haben. So, und ich glaube schon, dass wir dahingehend privilegierter sind und dass wir dahingehend mehr Chancen haben und auch deswegen die Chance haben, die Chancen zu nutzen. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, mein finales Ziel im Leben ist ja eines Tages, so eine Stiftung aufzubauen, um Leuten in den wirklich Ländern, wo es abgefuckt ist, wo du wirklich um dein Überleben kämpfen musst, das meine ich mit abgefuckt und nicht die Kultur oder sonst was, sondern wirklich, wo wirklich hartes Leben am Start ist. Und dass da wird irgendwo einer sitzen, der genauso Bock hat wie ich, irgendwas zu tun, aber nicht diese Möglichkeit hat, einen Carsten zu treffen, nicht die Möglichkeit hat, zu promovieren, nicht die Möglichkeit hat, weiterzudenken oder überhaupt diese Basisbildung zu erlangen, um überhaupt gedanklich dahin zu kommen. Und ich glaube, wenn das jetzt alles so weitergeht und also ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich meine, wenn ein Unternehmen auf eine Milliardenbewertung geht und du immer noch deine Anteile hast, dann geht es dir auch ganz gut. Und wenn das alles so weiterläuft, wie es weiterläuft und wirklich dann so viel Geld übrig bleibt, dass man sich um gar nichts mehr Gedanken machen muss, dann wäre das definitiv für mich ein Next Step, da wirklich Asche in eine Stiftung reinzuballern und irgendwie ein prozessuales Verfahren zu entwickeln, dass Leute abgeholt werden in ganz kritischen Ländern. Das wäre mein Traum. Dass wir irgendwann wie in so einer Höhle der Löwen privat nur für uns sitzen und die Leute rausholen, weil die dann auch irgendwann, keine Ahnung, du holst einen aus Tibet oder egal welches Land, ist ja jetzt scheißegal, und der schafft's raus. Und der ist ja der Erste, der dann wieder sagt, geil, ich helfe meinem Land. Geil, ich gehe wieder zurück und guck, dass ich meinen Leuten helfe. So, das wäre so meine Intention. Weil ich bin ja, also ich bin Lokalpatriot. Vielleicht sehe ich es auch zu verblümt, weil ich liebe Mannheim, ich liebe die Umgebung, ich will der Umgebung was zurückgeben. Deswegen sage ich, ich habe auch gar keinen Bock, hier den Hauptstandort wegzuverlegen. Selbst aus Steuervorteilen nicht, weil ich einfach sage, ich liebe Mannheim. Ich liebe die Region, ich bin hier aufgewachsen. So, verstehst du, was ich meine?
Mhm, verstehe
ich. Und ich glaube, das kann ein langfristiges Ziel sein, auch für uns, weil ich würde mich freuen, wenn ich das mit dir, weil eigentlich habe ich ja auch schon, also sage ich auch vor Kamera, eigentlich will ich geschäftlich oder auch in diesen Beziehungen nichts mehr ohne dich machen. Wir machen ja jetzt auch mittlerweile echt viel Immobiliendeals und so mittlerweile. Mit der Karma, also Investmentgesellschaft, machen wir auch viel Sachen zusammen. Ich glaube, wir dürfen das Glück nicht herausfordern, was anderes zu machen. Wir müssen da zusammenbleiben, glaube ich.
Okay. Aber es ist schön, dass es dein Traum ist, weil Walt Disney hat mal gesagt, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch erreichen.
Crazy. Hat er das gesagt?
Ja, hängt einer meiner Startups an der Wand bei Instafo.
Crazy, weil ich sag auch immer, ich habe das so nicht gesehen, weil ich sag immer, dass Manifestation mein krassestes Werkzeug ist. Weil ich bis jetzt, ich habe immer eins weiter gedacht, das sage ich auch in dieser Amazon Prime Serie. Mhm. Ich habe damals schon gesagt, bevor ich überhaupt mit einem Bachelor angefangen habe, ja, ich mache meinen Master. Dann habe ich gesagt, ich werde Millionär. Dann habe ich gesagt, ich mache das und das. Dann habe ich gesagt, ich werde 50 Mitarbeiter. Wie oft haben wir schon gesagt, ja, hier mehr Mitarbeiter und mehr Mitarbeiter. Jetzt, weißt du, ich meine, jetzt haben wir die Zahlen ja auch noch erreicht. Also ich glaube auch diese Ziele, die einzigen Ziele, mit denen man nicht spaßen sollte, sind exakte EBIT-Ziele, haben wir jetzt auch mittlerweile mitgekriegt, weil die halt auch auf die Bewertung schlagen und so, wenn du die nicht einhältst. Aber ich glaube auch, dass das Einzige, was zwischen uns und zwischen den Milliarden steht, ist tatsächlich Zeit. Sonst nichts. Ich bin da der festen Überzeugung von. Und das klingt jetzt vielleicht verrückt und crazy, das so zu sagen. Aber ich meine, wenn du es geschafft hast, ein Unternehmen in einem Jahr auf einen dreistelligen Millionenbetrag zu bewerten, und das war keine hanebüchende Bewertung, dann bist du auch noch zu viel mehr in der Lage. Und ich glaube, das ist ein Learning, glaube ich. Think big. Du hast mir das am Anfang gesagt und das fand ich geil. Du sagst immer, der Carsten sagt immer, denke groß, wirst du groß.
Denkst du größer, wirst du größer.
Ich schwöre, das sagt der immer. Und das ist wirklich.
Ist so.
Das ist mir
so.
Und das fand ich auch so toll.
Wäre mein nächstes T-Shirt, aber das ist schon zu abgedroschen.
Das war unser Mindset. Und das war auch
weiß ich, ob es die Größe noch gibt. Vielleicht kann ich es umdrucken.
Die Rückseite ist halt voll mit, was hast du gesagt?
Da ist Karma drauf.
Achso, du hast davor irgendwas gesagt, Belzebub, was?
Nee, Presswurst.
Presswurst. Nee, aber ich...
Also, ich bin froh, dass es keine Knöpfe hat, kann keinem das Auge ausschießen.
Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung.
Ich war am Freitag essen mit meiner Frau, ich muss es erzählen. Und dann sehe ich die am Sonntag auf der Couch hocken.
Wie deine
sie
Frau?
Wie sie Hemden bestellt. Ich sage, was machst denn du da? Ich bestelle dir neue Hemden. Da sage ich, warum? Wir waren am Freitag essen, ich hatte echt Angst, du schießt den Kindern die Knöpfe ins Auge.
Boah, ist das arg. Ist das gemein.
Ich glaube ja, dass irgendeiner heimlich meine Hemden kleiner nimmt.
Ich finde nicht, dass du so zugenommen hast. Ein bisschen.
Ich glaube, dass die Hemden kleiner geworden sind. Mein Sohn trägt jetzt meine Pullis und der wiegt 48
Kilo. Ein Mann,
Kilo.
Der so reich ist, trägt immer dieselben Hemden. Du hast immer die gleichen Hemden. Das
da gab es 5 Stück zum Preis für 3.
Das ist ein Witz. Du hast immer diese mit den dunklen Knöpfen.
Immer. Ich habe die 10-mal. Da kann ich einen Schrank greifen.
Ich würde niemals ein Hemd tragen.
Weißt du, von wem ich das gelernt habe?
Niemals.
Von wem habe ich das gelernt? Wer hat immer den gleichen Pulli angehabt?
Steve Jobs und Mark Zuckerberg trägt auch nur noch die graue T-Shirts, glaube ich.
Genau, und das habe ich gelernt von Steve Jobs, weil der hat gesagt, das Leben ist zu kurz, um sich Gedanken zu machen, was ziehe ich an, was passt zu was. Dann ist der, und witzigerweise war das ein japanischer Designer, der hat auch dieses Parfüm gemacht, ja, Namen darf ich jetzt nicht nennen, Ishuku Murati, und der hat dann für Steve Jobs 20 so Pullis gemacht, alle in einer Größe. Und dann hat er morgens immer nur den Pulli genommen und Jeans und war immer angezogen. Und da hat er so viel Zeit gespart. Und wisst ihr, wo er das geklaut hat? Ich bin ja der Meister des unnützen Schwachsinnswissens. Das hat er aus einem Film mit Jeff Goldblum.
Jeffrey Goldblum ist ein cooler Schauspieler, finde ich witzig.
Jurassic Park, erster Teil.
Der hat immer die gleichen Sachen angehabt?
Ja, der hat immer schwarz getragen. Da hat die gefragt, warum haben sie immer jeden Tag gleich? Dann sagt er, weil das kann, der war Mathematiker, also in dem Film war er Mathematiker, Chaos-Theoretiker, ja. Er sagt, weil ich meine Zeit nicht verschwenden möchte, ob die Hose zu dem Hemd passt. Deswegen habe ich immer das Gleiche an.
Ich glaube, es ist aber ist nicht nur das.
Extrem effektiv.
Also, ja, du hast recht.
Nur die Knöpfe einmal, sollten dranbleiben.
Einmal ist es eine Zeitthematik, definitiv. Mode ist eine Zeitthematik, sich damit zu beschäftigen. Das nächste Thema ist aber, das hatten wir auch schon mal, das Thema ist Mental Load. Wenn ich mir darüber großartig, zum Beispiel alles, was organisatorische Dinge ja auch in unserer Firma angehen, so banale, also ich mache ja nicht mal eine Überweisung eigentlich. Ich mache ja gar nichts.
Das weiß ich. Ich warte immer noch auf mein Geld von meiner Rechnung.
Ja, aber das liegt ja an Dativ eher.
Ah, okay.
Minuswerbung. Nee. Alle Dinge, mit denen du dich mehr beschäftigen musst, die dein Gedanken gut binden, belasten dich ja auch irgendwie. Und wenn du zu viel über so organisatorische Themen oder zum Beispiel dich sehr viel als unsicherer Mensch vielleicht auch oder als zu modebewusster Mensch zu viel mit Klamotten beschäftigst, hast du ein Mental Load drin. Bedeutet, deine Kapazitäten schrumpfen. Du hast 100% Hirnkapazität, um über Dinge nacherzudenken gleichzeitig als Beispiel oder nacheinander in deiner Liste. Und dann fühlst du schon mal 10% mit deinem Kleiderschrank.
Das mache ich nicht.
Ist scheiße. Ja, das sieht man. Ich
weiß. Sagt meine Frau auch immer.
Nee, und das nächste Thema ist auch, glaube ich, Markenbildung. Es gibt ja, also dieses Personal-Brand-Thema, das ist ja total wichtig. Und ich glaube auch, dass Steve Jobs mit diesem Rollkragenpulli auch eine eigene Markenbildung damit kreiert hat.
Das fange ich jetzt gerade mit meinen Hemden an.
Ja.
Du wirst sehen, demnächst die bestverkauftesten Hemden überhaupt. Weiß mit blauen
Knöpfen. Ich glaube nicht, dass sich die dunklen Knöpfe so gut verkaufen werden. Egal, ob du sie trägst oder nicht.
Der hat einen schwarzen Rollkragenpulli berühmt gemacht.
Der ist ja auch cool.
Der hatte kaum Haaren, war uralt.
Uralt war der nicht.
Nee, war mein Alter, muss man sagen.
Ja, ne, der ist sogar in deinem Alter gestorben, glaube ich.
Ja, ich weiß. Ich habe mir jetzt schon überholt, glaube ich. Ist traurig, gell?
Keiner weiß immer noch nicht, wie alt Carsten ist, ne?
Nee.
Nee, also das, genau, wir wollten ja so mehr über Gründung und Tipps sprechen. Also gerade diese Themen.
Also mein Tipp wäre, kauft euch immer das gleiche Hemd.
Perfekt. Sehr, sehr hilfreich.
Bei mir hat's geklappt. Mach's mal besser.
Aber du hast doch das Hemd nicht getragen, schon seit du 18 bist, 19 bist.
Wenn du meine Frau fragst, sagt sie ja.
Nee, du, also das Hemd sehe ich, also das glaube ich seit erst letzten paar Jahre.
Ja, das stimmt, 5, 6 Jahre habe ich.
Vor allen Dingen, du könntest halt die kränksten, geilsten Maske, sogar, Mann, jetzt wirklich Werbung von Lark.
Mhm.
Sorry, die machen so geile Hemden und sogar Maß.
Ernsthaft?
Und die sind nicht viel teurer. Da gehst du hin, lässt dir die Maß abstecken, dass du das nicht mal machst. Und auch nur mit schönen weißen Knöpfen.
Warum weiße Knöpfe? Das ist doch mein Style.
Ja, ich weiß nicht, ob das Style ist, ne?
Deswegen sage ich, das ist mein Style.
Ja, okay. Über Stil lässt
sich nicht streiten. Ich setze mich auch hin, hab so ein T-Shirt an.
Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Eigentlich, stimmt, ich bin ein Arsch gerade.
Nein, alles gut.
Eigentlich über Geschmack lässt sich nicht streiten. Genau, also ich merke schon, der Podcast wird, glaube ich, so gestaltet, dass wir immer wieder, wir haben so eine Main Road und in der Main Road passiert es dann immer,
wir haben eine Main
raus,
Road?
Raus, raus, aber irgendwie, wir verlassen trotzdem nicht den Pfad. Die Main Road ist jetzt heute mal zu erklären, wie wir dazu gegründet waren und dann auch nochmal auf die IPO-Strategies einzugehen.
Was für Fehler man machen kann.
Genau.
Und was wir glauben, wie man erfolgreich gründet. Was glaubst du, wie gründet man erfolgreich? Was ist wichtig?
Ich glaube, du brauchst eine Partnerschaft,
die
auch mit tief verbundenem Vertrauen ist.
Du würdest nicht alleine gründen?
Ich würde nicht alleine gründen, nein.
Sehr gut, ich auch nicht.
Ich hatte damals überhaupt gar nicht diese Erfahrungswerte, die du mitgebracht hast in unsere Gründung. Ich hatte damals überhaupt nicht die Kontakte. Ich war halt einfach nur ein Typ, der irre Bock hatte, was zu tun, der, ich würde auch behaupten, eine gewisse Intelligenz mitgebracht hat und die Idee von einem Produkt und die Kapazität, es umzusetzen. Was du mitgebracht hast, war, mich dahingehend zu unterstützen, das überhaupt gedanklich weiter zu vollziehen, mir den Background emotional wie auch finanziell mitzugeben, es überhaupt zu starten, weil ohne deinen Zuspruch hätte ich es gar nicht geschafft. Und du warst immer der wichtigste Sparringpartner für alle Themen. Wir haben noch nie ein Ding nicht besprochen, was wir machen. Mhm. Egal, ob es Verbandsthematiken sind, egal, ob es Thematiken für jetzt die Next Steps sind, ob es Secondary, Primary-Thematiken sind, egal, was es ist, wir besprechen alles und du bist der wichtigste geschäftliche Sparringpartner.
Und dein Learning daraus, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, du Max, ich will gründen, auf was muss ich achten?
Sei immer der Dümmste im Raum.
Der Dümmste?
Sei immer der Dümmste im Raum.
Das wird bei dir schwierig.
Sei nie der Schlauste.
Okay, da habe ich es einfacher.
Nein, in manchen Bereichen, in sehr vielen Bereichen bist du so viel schlauer als ich und in manchen Bereichen bin ich sehr viel schlauer als du. Und das ist, glaube ich, das Thema. Du musst immer einen finden, der deine Schwächen mit ausgleicht, sonst bringt es ja gar nichts. Wenn du ein zu homogenes Team bist, denkst du ja zu sehr in die gleiche Richtung. Also,
das ist richtig. Also man sollte zu zweit gründen, sagst du?
Ich sag mindestens zu zweit, aber okay. Ich würde auch nicht mehr gehen tatsächlich, weil ich sehe es ja auch wiederum.
Und nicht zwei gleiche, also nicht zwei
Wir sind ja schon gleich, Mann. Wir sind zwei weiße Männer, die sich dem Kapitalismus verpflichtet fühlen, so gedanklich.
Ja, das ist ja sehr
und Geld toll finden und.
Aber cooler ist zum Beispiel, du hast jetzt, sag ich mal, einen Techniker, einen Kaufmann.
Das sagt man sowieso, aber davon gehe ich sogar weg. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Du sagst auch zwei Techniker.
Ich würde sogar sagen, kein Techniker. Okay, mir haben alle gesagt damals, gründe die Firma so nicht, mach das nicht. Mhm. Boah, jetzt öffnen sich gerade ganz noch viele Horizonte, jetzt wird es wirklich interessant. Mir haben alle davon abgeraten, erstens 50-50 zu gründen.
Stimmt,
ja. Der größte Schwachsinn, mach's nicht, was soll die Scheiße? Und mir haben alle davon abgeraten, allein mit zwei Kaufmännern zu gründen. Mhm. Klar, ich bin der Mathematiker von uns, aber ich bin kein CTO, ich bin kein Techniker. Mhm. Alle haben gesagt, wenn du eine Software machst, musst du mit einem CTO gründen, sonst geht's nicht. Mhm. Bullshit.
Voll.
Bullshit.
Voll.
Guck uns an, was wir machen, guck uns an, wo wir stehen. Absoluter Schwachsinn. Deswegen, der Punkt ist, was du immer sagst, geile Idee, scheiß Execution ist kaputt. Schlechte Idee, geile Execution mega. Gute Idee, geile Execution ultra. Und genau. Das ist das Thema. Fokussier dich lieber auf die Ausführung, nicht auf die Idee. In dem Sinne, die Idee wächst eh und verändert sich.
Hast du ja bei uns gesehen, wir machen jetzt auch ein bisschen was anderes.
Halte nicht an dieser einen Idee fest. Genau. Halte nicht daran.
Ist blöd.
Ja. Entwickel dich weiter, veränder dich.
Weißt du, was bei mir ein wichtiger Punkt ist? Ich finde, wenn ich jetzt meine ganzen Beteiligungen anschaue, die funktioniert haben und auch die wo ich Bock habe und die ich nach vorne gebracht habe, waren alles Startups, wo ich eine super Chemie mit den Gründern hatte. Wo Sympathie da war, Respekt da war. Ich glaube, das ist was extrem Wichtiges. Wenn du gründen willst, ist es wie eine Ehe oder schlimmer. Ja?
Du
musst dich verstehen. Und du musst wissen, ey, scheiße, mit dem Typ oder der Dame oder dem Herrn oder divers oder was auch immer,
ja.
Ich weiß gar nicht, was man gerade sagen darf, das ändert sich ja täglich. Ja, auf jeden Fall mit meinem Partner, ja, bin ich jetzt die nächsten 7 bis 10 Jahre wahrscheinlich verbandelt.
Mindestens, ja.
Und durch dick und dünn. Und ich sehe den öfters als meine Frau, meine Freunde, meine Freundin etc.
Ja.
Und ich telefoniere auch öfters, was meine Frau ganz kirre macht, ja, weil wir echt viel telefonieren. Also
wir telefonieren
wirklich. Du und ich, ja. Das habe ich schon an der Hochzeit gesagt, dass wir quasi täglich telefonieren. Da war es noch gar nicht so. Auf jeden Fall, und das ist was extrem Wichtiges, wenn du mit jemandem gründest, wo die Chemie nicht stimmt, was nicht passt, wird das niemals erfolgreich sein.
Kann nicht sein.
Das ist das eine, was ich wichtig finde.
Und Vertrauen. Andere,
Vertrauen ist auch mega wichtig. Ja, es darf kein Neid da sein, deswegen ist 50-50 immer auch perfekt.
Stimmt.
Weil jedem gehört immer die Hälfte von Vor- und Nachteil.
Deswegen war 50-50 auch so gut.
Das war der Hammer, sonst hätte ich mich auch nicht so reingekniet, wenn ich da 5% habe. Das heißt, der hat 95% und ich reiße meinen Arsch auf. Ich bringe ja meinen Fernseher rein, schleppe mich kaputt.
Vor allen Dingen, es könnte auch nie das Argument kommen, oh, jetzt habe ich für so viel Geld nur 20% bekommen.
Genau, so ist es.
Also dieses 50-50-Ding fand ich geil, aber wann findest du mal einen Geldgeber, der mit dir 50-50 gründen will? Fast nie. Deswegen kann ich hier auch keine großen Tipps abgeben mit Venture Capital und sonst was.
Das ist halt schwierig. Du brauchst am Anfang ja eigentlich eher einen Business Angel. Und da sind wir dabei, idealerweise, um das auszuführen, zwei Gründer, die sich verstehen, die sich ergänzen. Und dann, wenn es der Hammer ist, dazu noch ein Greyhead, ja, der Kohle mitbringt und die Erfahrung und so ein bisschen am Anfang das Mentoring übernimmt. Ja, der so ein bisschen sagt, da geht's lang. Das ist dann perfekt. Schwer zu bekommen. Ich glaube, am schwierigsten ist, den richtigen Business Angel zu finden. Ja. Aber wenn du den hast, dann wird es, glaube ich, echt richtig gut.
Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon oft die Frage gestellt bekommen, ja, wie komme ich denn an Kapital, wie finde ich Business Angels? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, gibt es da Plattformen, gibt es da Anbieter? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt gehabt. Deswegen ist da endet der Horizont, weil wir halt einfach sehr viel Glück hatten, dass wir uns gefunden haben. Deswegen sind wir bei dem Thema Glück. Aber ja, also auf jeden Fall. Ja
gut, ich glaube auch also Glück relativ, Punkt für dich, was das angeht mit dritter Welt und so, da bin ich voll bei dir, dass es natürlich in der privilegierten Welt viel leichter ist. Aber jetzt ist es ja so, jetzt hast du eine gute Idee. Jetzt brauchst du entweder noch einen zweiten Gründer und dann brauchst du den ersten, der dann eine Seed-Finanzierung macht. Ja?
Ja.
Und den findest du ja immer irgendwo in deinem Umfeld. Ja, also Plattformen, so da glaube ich nicht dran. Du kannst jetzt hingehen bei der Innovative pitchen oder irgendwas, das geht in die Hose und das hilft dir auch nicht.
Mhm.
Und das ist nicht des Glücks, und da musst du halt einfach auf Zack sein, da musst du halt dich bewegen, da musst du, so blöd wie es klingt, vielleicht in den Golfclub gehen, ja, da fragen, ja, im Bekanntenkreis nachfragen, ja, mit einer Bank sprechen, habt ihr einen Kunden, der da affin ist, so bin ich auch zu einem Startup gekommen, die haben dann meinen Banker gefragt und haben gesagt, habt ihr nicht irgendeinen in eurem, sag ich mal, Kundenkreis, der so ein bisschen auf risikoreichere Investments steht, der auch mal abseits was macht, der eine andere Allokation will, Das wären Gespräche, die ich führen würde. Ich würde mal mit meiner Bank sprechen, mit meinem Steuerberater sprechen, weil die haben den Zugang zu den Leuten, die 5 Euro mehr haben. Und die wissen auch, ist da einer in meinem Umfeld, der bereit ist, junge Menschen zu finanzieren? Oder vielleicht 2, 3, die sich zusammentun.
Vor allem, das wir sagen auch unseren Bankern, dass wir Bock haben auf Investitionen. Wir sagen das ja auch immer unseren Bankern. Wir sagen es allen auch, dass wir ja auch, deswegen machen wir auch den Podcast, weil wir wohl Leute finden, in die wir investieren so können auch. Das ist richtig krass, aber es wird bestimmt irgendwo auch ein Tinder. Es wird bestimmt irgendwo auch so ein Tinder geben für Unternehmer.
Was ist Tinder?
Weißt du wirklich nicht, oder ist ein
Nein, das war ein Scherz. Okay. Ich habe meine Frau über Tinder kennengelernt. Das gab es damals noch gar nicht, war ein Scherz.
Nein, du hast deine. Ja, genau, wollte gerade sagen, es wurde in der ersten Folge klargestellt.
Jawohl.
Im Bunga Bunga Club.
Genau.
Frage ist, was deine Frau da gemacht hat.
Ihre Freundin begleitet.
Ja. Auf jeden Fall wird es so eine Swipe Left oder Swipe Right App geben, für wahrscheinlich irgendwann für Unternehmen und.
Vielleicht gar keine schlechte Idee.
Vielleicht machen wir das auch noch. Lass es sogar drin. Ich freue mich, die Idee für jemand anderen zu haben. Das ist so ein Investoren-Matching. Bis jetzt machen das bestimmt Agenturen, aber wenn du da die, also keine Ahnung, ich würde sogar für uns schon diese App entwickeln, dass wir einfach sagen, okay, wir sind die Investoren, Leute, bewerbt euch und ich mache Swipe Left, Swipe Right für den Ersttermin. Das wäre doch mal geil. Also Leute, bewerbt euch bei uns, info@riseq.de, wenn ihr eine geile Idee habt, wenn ihr Pre-Seed, Seed seid, wenn ihr Series A seid, mir alles Wurst, googelt, was es ist, wenn ihr es nicht wisst, bewerbt euch. Oder? Würde ich doch auch sagen.
Müsste bei der Karma bewerben, weil RiseQ.
Ja, aber die Info von der RiseQ, die wird ja eben da generisch mitgemanagt.
Okay, dann.
Das passt schon. Wir haben sehr viele Leute, die die Info bearbeiten. Das ist schon cool. Okay. Und ansonsten fürs nächste Mal erstellen wir eine Karma-Mail. Also zusammengefasst, genau, wir haben echt.
Du könntest ein T-Shirt machen mit der Karma-Mail-Adresse drauf. Ich hätte auch deine Größe.
Nein.
Okay.
Nein.
Schade.
Bringe ich nicht. Nein. Bei dir hinten drauf fehlt doch nur noch ein .de.
Stimmt.
Das hinten drauf steht
auch Ding drauf mal.
Ja, .de kommt das nächste Mal drauf. Also das waren jetzt auf jeden Fall definitiv mal ein paar Insights darüber, wie wir gegründet haben. Und jetzt vielleicht noch ganz kurz, warum ist es jetzt so viel wert und warum bringt es überhaupt so viel was? Weil wir einen Need massiv bedienen und dabei auch noch Geld, Zeit und Kapazitäten sparen. Ich glaube, du musst, um was zu gründen, musst du den Leuten, also um so richtig was Krasses zu machen, abgesehen jetzt von Luxus, ne, weil Luxus ist sowieso nicht erklärbar so richtig, also warum jetzt LVMH und sonst was, ja, das ist halt eine Faszination Luxus, klar, deswegen kannst du das nicht in diese Erklärung jetzt mit reinführen, aber ich glaube, um ein gutes B2B-Produkt zu schaffen, musst du einen unfassbar krassen Need entdecken, den keiner vorher erkannt hatte. Du musst einen Pain entdecken, nicht nur einen Need, sondern auch einen richtigen Schmerz, den die Leute haben. Und du musst gucken, dass du das in einer geil designten, handsamen, coolen Lösung mit einem Fingerschnipsen, mit einer Dummy-Version einfach den Leuten sofort verfügbar gibst. Wenig Implementierung, wenig Schnittstellenprobleme, einfache Bedienweisen. Alles, was wir eigentlich umgesetzt haben, würde ich auch jedem als Rat mitgeben, obwohl wir es unterbewusst so gemacht haben. Ne? Wir haben diesen Need ja einfach erkannt, ohne nach einem Need zu forschen. Und das ist, glaube ich, krass, wenn du was hast, wo du Leuten Geld sparst, wo du Zeit sparst, Kapazitäten sparst, bla bla bla. Selbst wenn du nur eins von diesen Dingern, andersrum, rein homo economicus mäßig gesehen, wir stellen jetzt mal ein VWL-Modell auf, einfach wirklich eine Milchmädchenrechnung. Eigentlich musst du doch in der Theorie, wenn du keinen Aufwand hast und dein Stromanbieter, dein Bankanbieter, egal was du auf der Welt hast, solange du ja die gleichen Service oder einen besseren Service bekommst, solange du nur 1 Cent sparst, müsstest du ja in der Theorie, wenn du keinen Aufwand für einen Wechsel hast oder für die Bedienung hast oder für die Implementierung hast, müsstest du doch immer das machen. Und da kommt ja schon dieser Gedanke, ne? Rein ökonomisch gesehen, dann hast du aufs Jahr 12 Cent gespart, ne? So on and so on. Okay, wenn du das jetzt aber mit 1.000 Euro machst, die du sparst, sind es 12.000 Euro. Für 12.000 Euro wirst du doch wohl einen Anruf tätigen und eine Demo machen von einer halben Stunde. Dann hast du quasi einen Stundenverdienst von 12.000 Euro, so sehe ich das.
Ja, aber die Leute kriegen das Geld ja nicht, das bleibt ja bei der Bank. Das ist, glaube ich, das Problem.
Die Bank erkennt es, also nee, ich meine ja, die Bank erkennt es ja.
Ja, das ist richtig.
Weil die Bank ist ja unser Kunde. Mhm. Und darum geht es ja. Die Banken sind unsere Kunde, Finanzdienstleister, alles mögliche an Kreditinstituten, das sind alles unsere Kunden. Und ich glaube, da haben wir Need erkannt und das würde ich jedem mitgeben.
Mir fällt einmal, wenn du gerade von VWL sagst, mit diesem 1 Cent. Weißt du, ob als ich studiert habe, war ja gerade Spieltheorie so wahnsinnig in, hat er da selten als erster Deutscher oder dafür einen Nobelpreis bekommen.
Ja?
Ja, ja. Und da haben wir in der Uni ganz viel Spieltheorie gemacht. Ja. Und ich finde es interessant, was du sagst, diese 1 Cent in der Theorie. Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst. Wir haben 100 Mark. So alt ist diese Theorie schon. Ja. Und du weißt, dass ich 100 Mark habe.
Ja.
Und ich muss dir ein Angebot machen, was ich dir abgebe. Und nur wenn du zustimmst, kriegen wir beide das Geld.
Ja.
Wo kam die meiste Übereinstimmung bei welchem Betrag zustande?
Wahrscheinlich, weil die Leute, also ertragswirtschaftlich wäre es 1 Cent.
Genau.
Ja, genau. Aber die Menschen werden bei 50-50 nur zustimmen, weil sie es dir nicht gönnen.
Das heißt, ich biete dir, machen wir es mal weiter.
Weil 1 Cent macht dich 1 Cent reicher.
Bei 1000 Mark, oder machen wir es, damit sie auch alle jetzt verstehen, 1000 Euro. Ich biete dir 100 Euro. Du musst nur ja sagen und du kriegst die 100 Euro. Und du weißt aber, dass ich 900 kriege. Und dann lehnst du das ab. Du verlierst dadurch 100 Euro, nur damit ich keine 900 kriege.
Absolut.
Ist absurd. Das gleiche Beispiel, jeder Mitarbeiter kriegt 500 Euro Gehaltserhöhung. Alle sind happy. Bis herauskriegen, dass einer 1000 gekriegt hat. Dann sind alle unglücklich.
Ja. Das ist krass. Du hattest es auch mal tatsächlich selbst. Jetzt kommen wir wieder in die Insights. Das fand ich sehr inspirierend damals, als du es gesagt hast. Carsten hatte damals, weil er ja selbst auch liebender Vater ist, kann ich wirklich also nur sagen, du bist für mich definitiv ein Vorbild, Vater zu sein. Danke. Das ist echt krass. Zumal ich ja selbst nicht so ein gutes Verhältnis mit meinem habe. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hattest damals gesagt, dass du an den Geburtstagen deiner Kinder immer zu Hause bist.
Mhm.
Du nimmst immer Urlaub.
Und dann alle meine Mitarbeiter, Führungskräfte kriegen an dem Geburtstag von den Kindern frei.
Und das hast du damals mir erzählt, dass das Erste, was passiert ist, ist nicht, dass jemand ins Büro gekommen ist und sich bedankt hat. Er hat für jeden Elternteil im Unternehmen von 500 Leuten gesagt, so, ihr dürft jetzt alle am Tag des Geburtstages, am Tag des Geburtstages eures Kindes frei haben. Dann kamen nicht die Ersten und haben sich bedankt. Da kamen die ersten Eltern und haben gesagt, kann ich den Tag auch wann anders frei haben? Und es kamen die Ersten, die keine Kinder haben und haben sich riesig beschwert, was das eigentlich für ein Scheiß ist. Und das finde ich so krass, dass sie haben dann gesagt,
wo ihre Frau Geburtstag hat, dafür frei haben können. Und dann muss man es mal, das heißt, okay, jetzt unfassbar. Hat der eine ein Kind, der andere zwei, der andere drei. Ihr habt den Sinn dieser Idee nicht verstanden.
Es geht ja um die Kinder.
Genau, es geht um die Kinder, weil ich nichts Schöneres finde, als am Geburtstag der Kinder, so, da kriegst du frei. Wenn dein Sohn, deine Tochter Geburtstag hat und der Papa ist den ganzen Tag zu Hause und es geht auch nur an dem Tag, also man kann es auch nicht schieben. Ich sage, meine Tochter hat am Mittwoch Geburtstag, ich nehme mal den Freitag, mach langes Wochenende. Nein, es geht nur an dem Tag, weil ich möchte, dass meine Führungskräfte, die so viel arbeiten, die 60 Stunden, 70 Stunden, die immer da sind, dass die zumindest mal am Geburtstag ihrer Kinder komplett frei haben. Die können die in die Schule fahren, die können sich überlegen, was sie mit denen mittags machen, mit denen nachmittags machen, etc. Ich fand es eine mega geile Idee. Einen Shitstorm gekriegt, dass es gerade so gekracht hat. Hab mich total aufgeregt.
Ja, finde ich auch nicht fair, weil es geht einfach nicht um die Idioten, sondern es geht um die Kinder. Dass das Kind den Papa oder die Mama hat oder...
Ja, aber es ist ja wie mit den 500 Rolle. Euro, es ist immer...
Ja, ist schade. Das ist ein ethisches, sehr, 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 sehr schades Problem, weil ich finde, wir sollten uns auch mal an was Altruistischem irgendwie orientieren, dass es auch noch diesen, ne, da gibt es ja immer so viel philosophische Diskussionen, gibt es Altruismus überhaupt, gibt es den freien Willen überhaupt, gibt es all diese Dinge überhaupt, das will ich gar nicht angreifen, aber es muss ja nicht alles immer selbstheuristisch laufen, es muss ja nicht immer alles... für die eigene Nutzenmaximierung da sein. Weil ich glaube auch, dass du eine eigene Nutzenmaximierung hast, indem du den Nutzen für andere auch darstellst und bringst. Weil du hast ja eigentlich deine eigene Nutzenmaximierung, indem du den anderen Kindern die Eltern nach Hause schickst, genau wenn du das tust. Oder egal was für Situationen, man sollte einfach nicht immer aus dieser Ich-Perspektive so viel handeln, sondern halt auch mal wirklich aus einem allgemeinnützigen Gedanken vielleicht. Das fängt zu Hause an. Du hast Streit mit deiner Partnerin und sagst, jetzt entschuldige ich mich nicht, weil ich zu stolz dafür bin. Bullshit, Mann. Du machst dir doch dein eigenes Leben zur Hölle. Geh doch einfach hin. Selbst wenn es nicht so ist, wenn es die richtige Partnerin an deiner Seite ist, geh einfach hin und entschuldige dich selbst, wenn du nicht dran schuld bist. Da verkaufst du nicht deinen Stolz, da verkaufst du gar nichts. Du holst dir deinen Seelenfrieden zurück aktiv. Du hast doch die Kontrolle über die Situation. Du kannst doch, also im Endeffekt hast du mehr für deinen Stolz getan als alles andere, weil du deinem Stolz nicht unterliegst, sondern hingehst und sagst, ich greife die Situation an und ich übernehme jetzt Macht über die Situation, indem ich hingehe und sage sorry oder indem ich hingehe. Es ist auf alles wiederzuspiegeln, dass man nicht immer nur mit Stolz und mit Narzissmus handelt.
Dann geh mal einen Schritt zurück, was ich gut finde, sagst, ich glaube, wir haben verlernt zu gönnen.
Genau, ja, voll.
Im Rheinischen sagt man gönne könne, ja. Und es ist immer nur der Neid und immer nur, dass ich was tun will, ja. Und ich finde es auch faszinierend, weil du sagst, was für andere machen und so weiter, was abgeben. Aber was ich so faszinierend finde, ist zum Beispiel, was ist eine gute Tat?
Ja.
Was ist für dich eine gute Tat?
Eine gute Tat ist, was mir nicht bringt, was einem anderen was bringt.
Was dir nichts bringt. Das heißt, es darf dir gar nichts geben, nicht mal ein Glücksgefühl.
Das ist ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema.
Dann wäre es ja eine Belohnung.
Es ist immer ein Glück. Deswegen, es gibt aus meiner Sicht keinen Altruismus. Es gibt nichts, es ist egal, wenn du was gibst, also diese Spenden, diese Spendengala, alles, das
ist Leute ja keine gute Tat. Da kriege ich eine Steuergutschrift und bin 5 Minuten im Rampenlicht und so weiter und sonne mich darin, dann ist es keine gute Tat.
Natürlich, ich fühle mich gut, wenn ich meiner Familie was tut, Gutes tue, wenn ich meinen Freunden was Gutes tue, wenn ich auch Freunde einlade, die nicht die finanziellen Mittel haben, wenn ich so, ich mache das, also sagen wir mal so, 80% aus dem Grund, nee, lass es andersrum sagen, 60% aus dem Grund, dass ich meine Freunde dabei habe, die ich sonst nicht dabei haben könnte, 60% deswegen, 20% deswegen, um der Person oder lass es 25% sein, um was Gutes zu tun und bestimmt auch unterbewusst, nicht bewusst, 15% dann, dass ich mich dann auch gut fühlen kann, so einen Gönnermoment habe.
Und dann noch 30%?
Nee, 60, 25, 15.
Quatsch, Schatz.
Okay.
Es ist eine alte Regel, wenn dir einer eine Präsentation an die Wand wirft, dass, wenn sie zusammenzählen bei den Prozenten, ist ganz oft ein Fehler drin. Das Erste, was ich mache, wenn ich ein Excel sehe, addiere ich die Zahlen auf. Und mindestens in 3 von 5
darf Fällen nicht passieren.
Ist immer ein Fehler. Da kommen dann 108% raus.
Darf nicht passieren.
So könnte ich direkt aufstehen und gehen.
Wenn
ihr nicht mehr in der Lage seid, eure Hausaufgaben zu machen.
Nee, das ist auch.
Ja. Das ist übrigens ein alter Trick, wenn du auf ein Meeting keinen Bock hast. Dann guckst du hin, ob das Excel in sich schlüssig ist. In der Regel ist es nicht. Dann kannst du gehen, macht es nochmal neu und ruft mich an, wenn ihr soweit habt. Funktioniert fast immer.
Es sei denn, jemand hat einfach normale Formeln eingegeben, dann wird es immer schlüssig sein. Also wenn das wäre, dann würde ich sagen, mach kein neues Meeting. Wenn jemand die Excel-Formel nicht da eingegeben hat, richtig, bevor er eine Präsentation hat, oder? Ja, und neben dem ganzen Gründungszeug ist natürlich auch ein Thema diese IPO-Thematik. Ne? Was ist IPO? Googles auch hier wieder, ne? Das werden wir das nächste Mal bestimmt mal in einem Exkurs darüber nochmal uns mehr befassen, aber wir wollen halt auch noch diese strategischen Themen unserer Firma auch noch so ein bisschen offenlegen. Und wir waren jetzt eingeladen als gute Kunden der UBS am Wolfsberg. Mega geiles Schulungszentrum, wirklich mega cool, macht keine Werbung, aber da ging's. Wir wurden einfach nur als Kunden eingeladen, ne? Weil wir Investments da machen. Auf einmal haben die gesagt, okay.
Über den Tisch wollen könnten wir reden, ja. Aber ansonsten war es gut. Der war nicht so gut.
Ja, ja. Wie läuft ein IPO ab? Was ist wichtig? Was gibt es zu tun? Und eigentlich war der Zuspruch bei allen, bei dem, was wir machen. Wir haben ein Produkt, was jede Bank braucht. Wir haben Bankzugänge. Wir haben 6 weitere Produkte im Petto. Jeder Vertrag geht 5 Jahre. Meistens. All diese Themen fanden die so erstaunlich, dass wir auch noch so ein Cap-Table haben, wie wir ihn haben, der so klein ist. 3 Leute daran beteiligt, davon absolut mit einem Mega-Maximum wir beide. Und da sind die durchgedreht, ne, und meinten dann auch, ey, ihr müsst euch jetzt aktiv mal Gedanken machen, wie läuft das Ganze mit einem IPO ab? Und das war das erste Mal, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben und dann haben wir wirklich rumgesponnen, wie schnell eigentlich in unserem Feld, in unserem Bereich mit unseren Zahlen auch eine Milliardenbewertung zusammenkommen kann, wenn wir nicht mal nur von einer Lösung sprechen. Wenn wir noch eine zweite Lösung reingeben und auch noch weiterspinnen mit ein paar weiteren Kunden, dann bist du ja schon bei 3-4 Milliarden. Ne?
Was war die Quintessenz?
Die Quintessenz der Geschichte war, wie realisierbar das ist, wie schnell sowas geht und wie einfach das ist. Nicht einfach, falsch, lass mich ausdrücken, was die Fokuspunkte sind. Ich habe immer gedacht, dass die Fokuspunkte für ein IPO total crazy sind, dass du so viele Sachen brauchst, dass die Organisation so wichtig ist. Aber um einen Börsengang zu machen, brauchst du wichtigstes Ding, du brauchst eine Story.
Storytelling, ja.
Du brauchst eine Equity-Story, du brauchst eine Story, wie bringst du dieses Unternehmen nach vorne? du musst dann gucken, hat sich die Story die letzten Jahre immer abgeglichen? Bei uns dicker Haken dran. Alles, was wir als Story aufgebaut haben, hat sich mehr als bewahrheitet. Du brauchst IFRS 9, also Accounting-Standard. Und du brauchst ein geiles Board.
Und wenn du überlegst, Thema Story, wir haben ja den Gründer von Godzilla kennengelernt.
Gorilla,
genau. Für mich ist es Godzilla. Und das war echt cool. Du hast dich mit ihm dann noch ein paar Mal unterhalten. Ja. Und der hat wirklich eine Runde gemacht und hat eine Milliarde eingesammelt. Ich dachte erst, die Bewertung wäre eine Milliarde.
Nee, er hat eine Milliarde eingesammelt
und hat es in 12 Monaten verbrannt. Der hat 80 bis 90 Millionen im Monat durch den Kamin gejagt. Das fand ich echt krass.
Nee,
und war dann noch relativ entspannt dafür.
Ja, das finde ich aber auch ein sehr gutes Learning.
Was hat er gesagt? Learning? Immer Secondary machen.
Ja, genau, das hat er auch gesagt. Secondary immer, kurz für alle, die es nicht wissen, Primary ist, wenn du in die Gesellschaft die Kohle reinbringst, Secondary, wenn das auf dein Konto kommt. Das heißt, wenn du eigene Anteile verkaufst, das ist ein Secondary, wenn es auf deine Kohle kommt, auf dein Konto kommt. Nee, und diese IPO-Thematiken, ich glaube, da wollen wir auch in der nächsten Folge definitiv nochmal mehr die Leute mitnehmen, um auch nochmal so ein Review auf den nächsten Podcast zu geben. Weil gerade
denke groß, wirst du groß.
Denke groß, wirst du groß. Ja, nee, weil der IPO-Gang jetzt, den wir jetzt auch anstreben, da werden wir definitiv einige Insights mal mitbringen. Wie macht man einen Börsengang? Was wollen wir da überhaupt tun? Weil ich fand es auch sehr, sehr spannend, als die gesagt haben, hey, mit der Anchor-Investor-Thematik, dass du das teilweise gar nicht brauchst. Wie achtest du auf ein Cap-Table? Wie fängst du diese Dinge überhaupt an? Welche Bank solltest du als ausführende Bank mitnehmen? Welche Banken als weitere Banken mit? Ne? Das sind alles Themen, die wir, glaube ich, im nächsten Podcast besprechen sollten. Ich glaube, heute haben wir zwar am Anfang viel Scheiße gelabert, dann noch die Kurve gekriegt zu
Frage, was besser war.
Wahrscheinlich zum Lachen.
Was machst du heute Abend?
Kommt ihr heute Abend eigentlich mit?
Nee, ich habe Taco-Dienstag.
Ich habe dir gestern gesagt, ich mache Tacos.
Ja, du hast gesagt, du machst Pizza.
Nee, ich habe gesagt, ich mache Tacos. Dann hast du gesagt, du isst lieber Pizza.
Genau, jetzt machst du aber Pizza.
Weil du gesagt hast, du isst lieber Pizza.
Ich weiß auch, ich habe mit der Familie gesprochen, Taco-Dienstag, wir bleiben zu Hause, sorry.
Dann kommen wir
aber
zu euch.
Aber deine Pizza ist geil.
Wir kommen zu euch.
Wie machst du den Pizzateig?
1 Kilogramm Mehl, 4 Gramm Hefe, 680 Milliliter Wasser.
Müssen das 680 sein?
Ja, ich hab getestet. 680 Milliliter Wasser, 24 Stunden vor
Salz?
Zubereitung. Ja, genau, 50 Gramm Salz müssen rein. Aber das Salz muss erst rein, nachdem der Teig gemischt ist.
Ehrlich?
Ich mach das Salz nicht ins Wasser.
Ich mach's immer vorher mit der Hefe und dem Wasser.
Vielleicht, also ich habe jetzt probiert, mein bester Teig war 680 Milliliter Wasser, 1 Kilo Mehl, Hefe, 4 Gramm, dann Knödelchen machen und dann erstmal ab in den Kühlschrank und 6 Stunden vor Zubereitung rausholen.
Mhm, das ist wichtig.
6 Stunden vor Zubereitung.
Du machst so 250 Gramm Kugeln diese Mozzarella oder
Ich habe noch nie gewogen. Ich mache immer so, dass ich habe so eine Palette und ich gucke immer so eine kleine, dass 6
Rollen. Aber wichtig ist eine Gärbox, ne?
Die Gärbox habe ich ja von dir geschenkt bekommen.
Deswegen sage ich es ja. Eine Gärbox ist wichtig, ohne Scheiße. Ein Mann ohne Gärbox. Ja. Ja. Ich schenke ja allen meinen Freunden Weingläser, damit ich, wenn ich hinkomme, was Gescheites zu trinken.
Er hat mir Riedelgläser mitgebracht,
genau.
Tatsächlich. Aber
und die ich besonders lieb habe und die weiß, die sind affin, denen schenke ich dann auch Küchengeräte. Grill, Pizzaofen, Gärbox, damit, wenn ich komme, es immer was Leckeres zu essen
gibt. Okay.
Wenn du bist so ja eine Maschine okay.
Ja,
in der Küche.
Ja, Carsten hat mir all diese Sachen geschenkt. Und wenn ich.
Aber du gehst auch hervorragend.
Stopp. Wenn ich, und zum Beispiel auch in Green Egg hat er mir auch geschenkt, aber wenn ich gute Freunde habe, wenn ich wirklich gute Freunde habe, mit denen ich gute Geschäfte mache, dann bekommen die von mir 30 Jahre alte Sonderedition von einem McKellen.
Das ist krass, würde ich mir nie kaufen.
Dann bekommen die von mir eine sondierte Zigarrenbox.
Würde ich mir auch nie kaufen.
Dann bekommen die von mir. Also jetzt mache ich genau diesen Arschloch-Move wie vom Carsten.
Ich habe das voll nett gemeint.
Achso, hast du mich? Es tut mir leid. Ich habe mich so lieb. Es tut mir leid. Ich nehme alles zurück. Ich habe gedacht, du
weißt. Was kriege ich noch?
Komm. Du hast die Patenschaft meines ungeborenen Mädchens.
Ja, unbezahlbar.
Unbezahlbar.
Da kann ich jetzt nicht mit dienen, also habe ich keinen Bock mehr drauf.
Nee, lange Rede kurz. Es ging ja jetzt auch nicht ums Trumpfen. Es ging ja nicht ums Trumpfen.
Du hast die Kristalle vergessen.
Oh mein Gott. Ich habe dem Carsten zum Geburtstag.
Ohne Scheiß. Bei uns sieht aus wie bei den sieben Zwergen im Bergwerk. Ich habe Kristalle so groß wie ich.
Sind wirklich gute Kristalle. Ich sage, wie es ist. Ich habe da wirklich, und das muss ich kurz sagen, jetzt wirklich Schleichwerbung, oder dies ist eine Werbung. Heidelberg in der Altstadt ist ein Steinladen. Ich habe dem Carsten einen Rosenquarz geschenkt. Und wie hast du
erzählt, die direkt aus China?
Die hat die doch alle bestellt.
Ach so.
Heidelberg ist ein Steinladen. Ich habe dir aus China gesagt.
Ist denn der Steingass?
Weiß ich nicht.
Ich habe gedacht.
Nicht der in der Fußgängerzone, sondern der ist so ein bisschen hinten bei der Kirche, so ein bisschen abgekapselt. So ein kleiner Steinladen. Ich habe geschossen, so einen Rosenquarz für 350 Euro. Das ist Best Price Overall. Nee, ich verrate die anderen nicht.
Dann ich kann sagen, das war ganz schön günstig.
Der Rosenquarz war wirklich günstig.
Weißt du, was der Pizzaofen gekostet hat?
Rechne mal deine scheiß Steine zusammen. Dann hast du deinen Pizzaofen.
Aber ich habe noch Mehl dazu gepackt und zwei Gärbottiche.
Ich schenke dir heute
und ein Blech zum Rein rausschieben.
Ich schenke den Talisman. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Ich hätte keinen Freund wie mich. Nein?
Doch, doch, du bist ein guter Freund. Ich hab dich wirklich du lieb. Auch.
Der Whisky ist echt mega. Ich hätte mir den nie gekauft.
Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Da geht es, glaube ich, mehr um IPO-Themen. Da geht es mehr um
vielleicht strukturierte erzählt der Sachen. Max auch, wie geile Sachen aus seinem Green Egg macht.
Und vielleicht sogar um weniger Unterbrechungen mit Carsten.
Wir nehmen das Green Egg mitten, stellen es hier hin. Das passt mega zur Wand, weil Green Egg.
Tschüss.
Ciao. Stay hungry.